Also jetzt nochmal ein offizielles Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen, dann seid es wenigstens ihr. Wir hatten gestern noch Jugendverabschiedung, deswegen ist es ein bisschen länger geworden. Aber ich glaube, bei dem Thema heute, da werden wir schon aufwachen, wenn noch nicht. Was ist das?
Ein schwarzer Hut.
Vor allem ein alter Hut. Und das ist genau wie unsere Geschichte heute. Es geht um David und Goliath und ich glaube, es gibt fast keine Geschichte, gut, ein paar aus dem Alten Testament, vielleicht noch Adam und Eva, Arche Noah, die so bekannt ist und die in Kinderstunden schon so oft erzählt wurde und die auch Nicht-Christen irgendwo so gut kennen, wie die Geschichte von David und Goliath. Aber ich hoffe, ich kann trotzdem auch noch was Neues aus der Geschichte ziehen und wer jetzt sagt, er hat überhaupt nichts mit Kämpfen oder so am Hut oder ist da schon voll abgebrüht, der darf auch gerne mal in die Kinderstunde und sich den nächsten Input holen. Für alle anderen hoffe ich, habe ich noch was dabei. Zum Beginn würde ich trotzdem einmal die Geschichte so im Groben nochmal zusammenfassen, weil es gibt ein paar Details und ich denke mir, bevor wir jetzt das ganze Kapitel lesen, es ist das 1. Samuel Kapitel 17, da erzähle ich es euch nochmal kurz. Es ist wie so oft die Situation vor ungefähr 3000 Jahren, dass die Philister sich auf in den Kampf machen gegen die Israeliten. Sie stellen sich auf, sie rüsten sich, die Israeliten stehen gegenüber, dazwischen ist ein Tal. Und sie kämpfen aber noch nicht so recht, denn es kommt ein riesengroßer Kämpfer namens Goliath, 6 Ellen und eine Spanne, also eine Elle ungefähr so groß, 6-mal aufeinander. Und eine Spanne ist nochmal eine halbe Elle, also richtig, richtig groß. Und er tritt heraus und er schreit so über dieses ganze Heer von Israel, hey, bringt mir einen Mann, der gegen mich kämpfen soll. Und dann heißt es in Vers 9, wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Also da stand ordentlich was auf dem Spiel. Ja, es war sozusagen ein Stellvertreterkampf und da war es nicht ohne. Die Israeliten reagieren, wie auch des Öfteren, sie sind total entsetzt. Sie fürchten sich absolut und keiner traut sich, gegen diesen Mann anzutreten. Dieses ganze Szenario ist nicht nur einmal, es wiederholt sich 40 Tage lang. Interessante Zahl, ist immer irgendwie eine Zahl der Prüfung. Ja. Israel in der Wüste 40 Jahre, Jesus in der Wüste 40 Tage, Goliath auch wieder 40 Tage. Und das ist der absolute Spott. Und allen ist es klar, dieser Mann verspottet das Volk Gottes. Dann gibt es einen Szenenwechsel und es rutscht ab in eine viel idyllischere Gegend, ja, zum Isai und seinen Kindern, die noch daheim sind, darunter auch der David, der gerade dabei ist, seine Schafe zu hüten. Und der Isai gibt seinem Sohn den Auftrag, den Brüdern, die jetzt im Kampf gerade sind, Brot zu bringen und auch mal in Erfahrung zu bringen, wie es denen geht. David kommt also zu den Kampfesreihen und hört diesen Spott von Goliath. Alle fürchten sich wieder und erzählen davon, was es für einen großen Lohn gibt für denjenigen, der den Goliath erschlägt. Nämlich große Reichtümer, die Tochter des Königs und dass das ganze Vaterhaus frei ausgehen soll und keine Abgaben zahlen muss. Und David ist irgendwie der Einzige, der hier in der Situation anders reagiert. Das lesen wir zum Beispiel in Vers 32, als er dann noch vor Saul steht. Da sagt David zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Also er ist voll bereit, diesen Spott nicht auf sich sitzen zu lassen. Diese Schande nicht auf Gottes Volk irgendwo sitzen zu lassen. Seine Brüder ärgern sich. Ja, da gibt es einen richtigen Brüderfight, fand ich irgendwie lustig, weil heute ist es nicht viel anders. Der eine sagt so, ja, was willst du eigentlich? Ich weiß doch genau, du bist doch nur hier, um den Kampf zu sehen. Du willst doch hier nur schaulustig daneben stehen. Und David sagt, hey, so in die Richtung, komm mal wieder runter, es war ja nur ein Wort, habe ja nicht viel gesagt. Ja, also nachfragt, was der Lohn ist. Okay, David kommt also zu Saul, sagt, ich will kämpfen, ich will hier antreten. Und zeugt von großem Mut, aber Saul ist wahrscheinlich durchaus rational auch, wenn er da diesen Jüngling sieht, der da nicht viel Power, so sage ich mal, hat. Und Saul sagt, hey, du kannst da nicht hingehen, du bist viel zu klein. Der lernt seit seiner Kindheit an zu kämpfen und du bist ein Jüngling, du kannst eigentlich nichts, das ist absolut irrational. Aber David lässt sich davon auch nicht entmutigen und er beschildert eigentlich, wie er schon damals als Hirte erlebt hat, dass Gott zu ihm steht und Gott ihm hilft in allen Kämpfen. Da gab es Löwen, Da gab es Bären. Die haben seine Schafe geholt und David war mutig genug, dem hinterherzugehen. Und dann sagt das Schild dazu, er hat den Bären und den Löwen einfach beim Bart gegriffen und hat ihn totgeschlagen. Also das war echt ein Junge voll Mut. Und da hat er erlebt, dass Gott ihm hilft. Und genauso wird es jetzt mit diesem Unbeschnittenen sein. Wird nicht anders sein. Da ist David zuversichtlich. Saul ist überzeugt, halbwegs zumindest, legt ihm die Rüstung an, die er selber hat. Und ich stelle mir den Moment schon sehr ironisch vor. Sehr herausfordernd für Saul auch. Er weiß, was auf dem Spiel steht. Ja. Das ganze Volk kann jetzt als Knechte dann irgendwo landen. Ne? Und dann steht da ein kleiner Mann und er legt ihm die Rüstung an, die letzte Hoffnung. Und die Rüstung ist viel zu groß. Und es sieht einfach nur lächerlich aus. David kann nicht mal laufen. Nicht mal laufen. Was soll man machen? Also ich stelle mir so vor, wie der Saul da sitzt und sich die Fingernägel abknabbert, weil es gibt sonst niemanden, ist die einzige Option. Aber David sagt, nee, so nicht. Ich nehme meinen Stab und ich nehme mir 5 Steine. Alles, was ich brauche. Denn Gott ist bei mir. Und er kommt zu Goliath und Goliath fühlt sich natürlich total veralbert. Er sagt, hey, ihr sollt mir einen Mann schicken. Jetzt schickt ihr mir den hier. Was soll das? Ja, wollt ihr mich verspotten? Und ist total hochmütig und dann kommt es so zu einem Art Wechselgespräch und Goliath sagt, was er mit dem David alles anstellen wird. Und David entgegnet darauf, du kommst zu mir mit Schwertern, mit Speeren, mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkennen, dass Israel einen Gott hat. Kurzer Schlagabtausch. Goliath kommt. David sprintet ihm entgegen und ich weiß nicht, wie diese Situation wirklich ausgesehen hat. Ja. David nimmt sich einen Stein, den ersten, tut ihn in die Schleuder, schwingt und vielleicht haben alle geschrien außenrum. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses ganze Volk Israel in dem Moment einfach nichts gesagt hat und nur gespannt gewartet hat, was passiert. Als dieser Stein dann patsch und Goliath fällt. Unglaublich. Unglaublich. Damit nicht genug, David läuft hin zu Goliath, nimmt das Schwert von Goliath, weil David hat ja nicht mal ein Schwert, schlägt ihm den Kopf ab, genauso wie er es gesagt hat, und Goliath ist besiegt. Alle Philister sind plötzlich die, die Schrecken haben, die davonlaufen. Die laufen zurück in ihre Städte, wo sie sicher sind, und Israel läuft hinterher, und über 20 Kilometer circa liegen die Leichen von den Philistern. Ein riesengroßer Sieg. Und am Schluss endet das Kapitel damit, dass eigentlich die Frage im Raum steht, wessen Sohn ist dieser junge Mann? So mal zur Geschichte. Und natürlich kommt für mich dann gleich so die Frage, okay, was lernen wir denn aus der Geschichte? Was können wir da uns jetzt mitnehmen? Und so die erste Reaktion ist vielleicht so, okay, so mal sich zu fragen, wer bin ich denn in der Geschichte? Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, aber ich würde jetzt so sagen, ja klar, ich bin David, ich glaube, niemand will hier Goliath sein, so in die Richtung, der ist zwar cool und groß, aber der stirbt, deswegen nee, lieber nicht. Ich bin lieber der Kleine, der am Schluss gewinnt und ich habe ja schließlich alle meine Kämpfe und deswegen, okay, ich kann ganz viel daraus lernen. So Toyota-mäßig, nichts ist unmöglich, ja, das geht bei jedem Kampf. Aber ich habe mir die Geschichte mal genau angeschaut und ich hatte den Eindruck, es geht bei der Geschichte gar nicht wirklich um dich oder um mich. Ich will euch kurz schildern, warum. Im Kapitel davor, das hatten wir vor ein paar Wochen gehört, da wird David zum König gesalbt. Also Saul ist noch König, aber David wird schon gesagt, du wirst eines Tages König werden. Er ist also der Gesalbte des Herrn. Und dieser Gesalbte wird eines Tages diese Königsherrschaft antreten. Der Gesalbte ist noch bei seinem Vater. Und sein Vater sendet ihn zu seinen Brüdern, um ihm Brot zu bringen. Dieser Gesalbte kommt mitten ins Schlachtfeld. Mitten in den Krieg hinein und seine Brüder nehmen ihn nicht an. Und vielleicht wird dir schon langsam klar, da steckt ganz viel drinnen, wo uns klar werden sollte, David ist eigentlich ein Bild auf Jesus. Jesus ist der Gesalbte des Herrn. Für die, die es nicht wissen, gesalbt, der war ein Titel auch für den Messias, für den Erlöser, der kommen soll, der diesen großen Sieg überhaupt erringen soll. Und Jesus wird eines Tages die Königsherrschaft antreten. Er war beim Vater und der Vater schickt ihn auf die Erde, mitten in das Schlachtfeld. Mitten in unser Schlachtfeld hinein und die eigenen Brüder nehmen ihn nicht an. Wir sind in Wirklichkeit in der Geschichte die Israeliten, die am Rand stehen. Die feige sind. Wir waren Israeliten, die unfähig waren, die eigene Schuldschrift zu besiegen. Die keinen Mut hatten. Die absolut ohnmächtig waren, die geprägt waren von Angst und Schwäche. Das war unser Punkt in dieser ganzen Geschichte. Jesus hat einen Lohn in Aussicht. Riesengroße Reichtümer, die eines Tages kommen werden oder bei denen er jetzt schon ist. Eine Braut und Freiheit für alle, die zu seinem Vaterhaus gehören. Das ist der Lohn, der David versprochen wurde, und das ist der Lohn, den Jesus auch aus seinem Sieg hatte. Und David hat nicht die Waffen dieser Welt genommen, nicht Rüstung und Schwert. Und Jesus hat auch nicht mit den Waffen dieser Welt gekämpft. Und es ist in dem Moment eigentlich der größten Schutzlosigkeit, ja, wo David so ausgeliefert, wie ein Nichts, wie ein Niemand da in dieses Schlachtfeld zieht, wo alle zuschauen. Wie so der Showdown. Bei Jesus ist es genauso, in diesem Moment der größten Schutzlosigkeit, wo Jesus zerschlagen auf Golgatha geht. Es ist absolut aussichtslos. Alle Parteien rundum fragen sich, ist das alles? Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Und als Jesus da am Kreuz hängt, vielleicht hat sich der Feind gedacht, war es das schon? Habt ihr niemand Besseren? Und genau da ist es, als Jesus seinen letzten Atemzug macht. Und die Schuldschrift ist besiegt. Der Feind ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Bei David sieht es irgendwie so easy aus. Der ist mutig, der geht voran, schwingt die Schleuder, zack, und Goliath ist tot. Und bei Jesus war es alles andere als so easy. Jesus selber hat so viel gelitten für diesen Sieg. Dieser Kampf war so viel schwerer. David tötet den Feind mit den eigenen Waffen und Jesus tötet den Feind mit den eigenen Waffen. Wir können mal Hebräer aufschlagen, Hebräer Kapitel 2. Da heißt es in Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Also genauso wie David das Schwert von Goliath nimmt und ihm den Kopf abschlägt mit dem eigenen Schwert, genauso nimmt Jesus eigentlich den Tod auf sich, um dem Teufel den Tod zu nehmen, die Macht des Todes, die Wirksamkeit des Todes. Und gleichzeitig, Vers 15, alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Und ab diesem Moment, wo Goliath besiegt ist, haben die Israeliten keine Angst mehr. Da sind sie nicht mehr schwach. Da sind sie stark, da haben sie Mut. Da ist keine Furcht mehr in dieser Liebe. Und bei Jesus ist es genauso. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Wir sind befreit, wir sind keine Knechte, wir müssen dem nicht dienen. Wir waren oder sind letztlich Zuschauer am größten Sieg der ganzen Geschichte. Und am Schluss steht die Frage, wie bei Saul, dass er eigentlich seinen obersten Heerführer, dem Abner, stellt, wessen Sohn ist denn der? Es ist der Sohn Isais. Vielleicht anders ausgedrückt, der Stumpf Isais oder der Spross Isais. Und da finden wir auch einige Stellen in Jesaja oder in Römer, wo klar ist, der Spross Isais, das ist Jesus. Daher kommt auch der Begriff Nazarener, also das heißt im Hebräischen Nezer, und Nazarener kommt von diesem Wort letztlich, also dass Jesus ein Nazarener genannt wird. Und es ist mit der Messias, dieser Sohn. Der Sohn Gottes ist es letztlich, der Sieger ist. Und ich hoffe sehr, jetzt an diesem Punkt, dass du auch auf der Seite des Siegers stehst. Dass du auf der Seite stehst, die schon gewonnen hat. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, oder da noch nicht klar ist dir, ob du wirklich auf der Seite von Jesus stehst, dann schlage ich dir vor, hör auf zu kämpfen gegen die Schuld, gegen dich, gegen Gott, kämpf nicht weiter, du wirst nicht gewinnen. Sondern glaub, dass Jesus deine Schuld schon bezahlt hat, dass er die Sünde schon getragen hat und dass er dein Versagen besiegt hat. Für all diejenigen, die auf der Siegerseite stehen, will ich vielleicht kurz innehalten und wie diese Schlachtreihen von Israel einmal nur staunen über das, was da passiert ist. Und dazu lese ich euch aus Philipper was vor. Und ihr dürft jetzt so in Gedanken mal an diesen Ort in Golgatha zurückkehren und nur staunen, was Jesus da für einen Sieg errungen hat. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dieser Sieg, der ist schon da. Und ich habe hier so einen Stein vor einiger Zeit von meinem Papa geschenkt bekommen, der steht für diesen Sieg. Jesus, der Eckstein, steht hier drauf. Weil Jesus' Sieg ist die Grundlage für unsere Siege. Es ist das Zentrum. Deswegen dieser große Siegesstein. Jesus macht uns vollkommen. Und uns muss auch klar sein, Siege werden wir nur in Verbindung mit Jesus' Sieg haben. Jetzt haben wir einiges gehört über, ich sag mal, das Bild von David in dieser Geschichte. Und trotzdem, denke ich, gibt es einige Sachen, die wir hier lernen können über Kämpfe. Und das wollen wir uns auch noch anschauen. Was lernen wir von David, was lernen wir letztlich von Jesus über die Frage nach dem Kampf? Und vielleicht stellst du dir als direkt nach dem ersten Teil hier die Frage, warum überhaupt kämpfen? Der Sieg ist doch schon da. Muss ich dann noch kämpfen? Ist ja schon alles gemacht. Ist ja das, was uns die Bibel sagt. Und ja, das Ergebnis ist schon klar. Das Ergebnis steht schon fest. Aber der Kampf wird noch ausgefochten. Wir haben letztlich einen Anteil an diesem Kampf. Dass wir Anteil auch kriegen an den Leiden, die noch bevorstehen, oder die Leiden des Christus. Und du kannst dich entscheiden, willst du diesen großartigen Sieg noch großartiger machen? Noch herrlicher machen? Oder willst du lieber schwer verwundet aus dem Kampffeld gehen und ankommen, gerade noch mit letzter Kraft? Vielleicht, um es ein bisschen greifbarer zu machen, reisen wir einmal zurück, nicht 3000 Jahre, sondern 8 Jahre, an den 8. Juli 2014. Birgit, eigentlich müsste das in deinem Kalender stehen, jedes Jahr wieder aufs Neue. Es ist ein für zumindest die deutsche Nationalmannschaft glorreicher Tag gewesen. Halbfinale in der WM, Deutschland gegen Brasilien. Und als in der 24. Minute Toni Kroos das dritte Tor zum 3:0 schießt, da war eigentlich klar, ey, das ist Agmadewiesen. Da geht nicht mehr viel auf der Brasilien-Seite. Dieses Ding fahren wir nach Hause. Ja, wir stehen eigentlich schon im Finale. Und diese ganze Mannschaft hatte jetzt die Entscheidung, spielen wir es runter oder geben wir Gas? Und Deutschland hat sich entschieden, sie geben Gas. Ja, es war am Schluss stand es dann 7:1. Es war eine unheimlich große Niederlage für Brasilien. Mittlerweile nennt man diesen Tag, glaube ich, auch Schock von Miranei oder irgendwie so, weil dieser Ort so hieß. Also die haben sogar einen eigenen Namen für diesen Tag gemacht, weil es so schlimm war für die Brasilianer, so hoch gegen Deutschland zu verlieren. Und dieses eine Gegentor, das hat ihnen auch nicht mehr viel gebracht. Und genauso können wir uns auch entscheiden. Wollen wir am Ende von unserem Spiel ruhmvoll in die Umkleide kommen, uns gegenseitig auf die Schulter hauen und sagen, hey, hast du richtig gut gemacht. Oder willst du dann in der himmlischen Pressekonferenz in Anführungszeichen sitzen und da muss ich eigentlich fragen, war ich überhaupt sinnvoll in dem Spiel? War es vielleicht einfach nur Glück und Gnade, dass ich in der Mannschaft überhaupt aufgestellt worden bin? Konnte ich da überhaupt was dazu beitragen? Diese Entscheidung haben wir immer. Und lustigerweise erwarten wir es bei unserer Nationalmannschaft, dass sie immer die Entscheidung fällen, dass sie ordentlich Gas geben. Aber ich meine, die werden ja schließlich auch bezahlt dafür. Was für ein Glück, dass wir auch Lohn kriegen für unsere Kämpfe. Und ich glaube, einen deutlich höheren Lohn als jeder Topspieler in dieser Welt. Wie skurril wäre denn das, ja, wenn beispielsweise der Müller, ja, Flankenspiel, es würde sich richtig in der Ecke auftun, man könnte ein Tor schießen und der Müller so, ja Leute, ich komme gleich, ich muss noch kurz meine Gartenmöbel aufbauen. Bin gleich da, gleich da. Oder richtig schöne Flanke in die Mitte und alle fragen sich, wo ist Klose? Aber Klose, der muss noch schnell Marmeladen einkochen. Aber der ist gleich da. Ja, also noch kurz warten mit der Flanke, dann ist er da. Oder der Mats Hummels, ja, wenn vielleicht Neymar oder ich weiß gar nicht, wer da in dem Spiel auf der brasilianischen Seite war, er dribbelt sich so durchs Mittelfeld und geht so Richtung Tor und Mats Hummels ist so. Erstmal einen Moment festhalten. Ja, hier, tolle Arena und so. Lieber erstmal noch ein bisschen auf Insta stellen oder so. Okay, Neymar ist durch, schießt das Tor, neues. So, hey, Leute, gleich, warte noch, Neymar. Ich will noch schauen, Mats Hummels hat gerade so eine coole Story gepostet. Gell? Also, ja, cool. Ja. Also, wenn unsere Nationalspieler so handeln würden, dann würdest du ja denken, okay, was ist mit denen falsch? Bitte runter vom Platz. Aber von uns Christen, da wartet man es irgendwie nicht so. Da läuft es vielleicht genau so hier und da. In 2. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, wer Kriegsdienst tut, der verstrickt sich nicht in Angelegenheiten des Lebens, sondern der schaut, dass er dem gefällt, der ihn in den Dienst stellt. Und ich sage nicht, dass Marmeladen einkochen schlecht ist. Okay, bitte nicht falsch verstehen. Oder Gartenmöbel böse sind. Aber wenn sie in Konkurrenz stehen zu unseren Kämpfen, zu unserem Dienst, den wir haben, dann sollten wir unsere Prioritäten klar setzen. Wenn Gemeindestunde ist, aber das Sofa so bequem ist und schließlich läuft ja auch Bachelorette jetzt neu an. Ich weiß nicht, ob ihr das schaut. Aber, oder wenn jemand Hilfe braucht in der Gemeinde, aber der Termin fürs Autoputzen, der steht halt schon seit 3 Wochen in deinem Kalender. Hilft nichts, muss man Auto putzen. Ich überspitze es jetzt mal. Auf der anderen Seite freut es mich so zu sehen, jetzt die Woche zum Beispiel, dass die Linda in die WhatsApp-Gruppe von der Gemeinde postet, hey, ich bin gerade voll im Kampf und ich liege am Boden, ich brauche Hilfe. Und es ploppen alle Nachrichten auf, hey, ich bin da, ich kann. Oder auch, ich kann nicht, aber wegen diesem und jenem. Das ist so ein Segen, dass wir zusammenstehen, so Seite an Seite zusammenkämpfen. Oder dass der Rico sagt, ich gehe an die Frontlinie, ich gehe raus, ich will Menschen von Jesus erzählen. Und wer will mit? Und es finden sich junge Leute, noch immer junge Leute, die mitgehen, die mitkämpfen. Das ist so schön. Ich glaube, John Piper war es, der das mal sehr treffend formuliert hat. Er hat gesagt, it's war, soldier, time to fight. Es ist Krieg, Soldat, Zeit zu kämpfen. Wir sehen es jetzt an der Ukraine. Der Krieg macht keine Pause. Der läuft einfach. Der geht weiter. Und bei uns ist es genauso. Du kannst dich entscheiden, wann Krieg ist und wann nicht. Und vielleicht gibt es jetzt hier den einen oder anderen, der drin sitzt und gerade seine Kämpfe führt. Vielleicht ist es bei dir nicht der Fall. Vielleicht ist es beim Mittagessen, wenn du mit irgendeinem Bruder oder einer Schwester zu tun hast, wo gerade Kämpfe sind. Vielleicht begegnet dir der Kampf auch erst am Nachmittag. Aber ich verspreche dir, der Kampf kommt, weil der Krieg keine Pause macht. Es ist Krieg, Soldat, Zeit zu kämpfen. Den Frieden werden wir erst im Himmel haben. Und dafür dann aber umso mehr. Und jetzt ist Zeit zu kämpfen. Und bei uns in der Schule ist es so, jetzt kommen gerade einige Kinder aus der Ukraine und da müssen wir darauf achten, dass wir den Feueralarm nicht proben, weil normalerweise ist es so, dass du mindestens einmal im Jahr Feueralarm probst, dass die Kinder wissen, was sie tun sollen. Aber jetzt mit den Ukraine und auch mit den syrischen Kindern machen wir das nicht mehr, weil nicht klar ist, wie reagieren die auf den Feueralarm, weil die kennen das Geräusch auch, aber aus einem anderen Kontext. Die kennen diese Sirene nämlich als, hey, aufwachen, es ist Luftangriff. Es geht jetzt rund. Ja? Also diese Sirene, die sagt an, es wird gekämpft, mach dich bereit. Und ich hoffe, dass der Text heute für dich auch wie so eine Sirene ist. Wach auf. Es wird gekämpft. Der nächste Angriff steht bevor. Und ich glaube, es gibt viele Kämpfe, die wir als Christen führen können. Und ich habe nicht die Zeit, um auf alle Kämpfe einzugehen und wo wir vielleicht aufs Missionsfeld gehen oder verschiedene Sachen. Ich will mich heute auf das konzentrieren, wo ich auch denke, das können wir in der Geschichte am besten sehen, nämlich um die Frage, gegen wen kämpfen wir eigentlich? Ich denke, diese Frage ist total wichtig, weil wenn ich nicht weiß, wen ich überhaupt bekämpfe, dann habe ich auch keine Ahnung, wie ich ihn bekämpfen soll. Und dann kann es sein, dass du vielleicht viel Kraft investierst in Kämpfe, die aber gar nichts bringen. Und ich glaube, da verfällt jeder irgendwo in seinem Leben in diese Sackgasse, sage ich mal, dass er Kämpfe kämpft, die eigentlich gar nicht wirklich unsere Kämpfe sind. Ich musste da an einen Roman denken aus dem 17. Jahrhundert von Miguel de Cervantes. Den Namen kennt man nicht unbedingt, aber den Roman glaube ich schon. Er nennt sich Don Quixote. Und er kämpft auch gegen Riesen. Allerdings kann der Wahn und Wirklichkeit nicht mehr so unterscheiden. Und deswegen denkt er in einer Episode, dass die Windmühlen, denen er begegnet, so auf dem spanischen Land, dass es alles Riesen sind, die er bekämpfen muss. Es sind verzauberte Riesen und er muss sie bekämpfen. Und oftmals enden diese Geschichten damit, dass er dann verprügelt wird. Weil halt die Mühlenbesitzer zum Beispiel sagen, hey, du hast doch einen an der Klatsche, was ist mit dir falsch? Ja. Und ich glaube, wir Christen müssen auch aufpassen, dass wir nicht gegen Scheinriesen kämpfen. Dass wir nicht gegen Windmühlen kämpfen, sondern gegen echte Riesen. Vielleicht kennt ihr Christen, die Scheinriesen haben, vielleicht kennst du es bei dir selber. Es gibt, glaube ich, das in alle Richtungen. Es gibt Christen, die kämpfen gegen Corona-Maßnahmen. Es gibt Christen, die kämpfen gegen Nachbarn, weil die Hecke wieder drüber hängt. Es gibt Christen, die kämpfen gegen die Arbeitskollegen. Es gibt Christen, die kämpfen gegen die Geschwister oder gegen andere Gemeinden. Und das sind aber auch alles Scheinriesen. Das ist nicht unser Feind. Jetzt mal die Frage in die Runde. Was ist denn unser größter Feind? Oder wer ist denn unser größter Feind?
Ich selbst, das Fleisch.
Dankeschön, sehr schön. Ganz genau. Vielleicht kommen zuerst so Sachen wie Sünde, der Teufel. Das sind wahrscheinlich so die ersten Sachen. Aber wenn das jetzt hier so unser Haus der Theologie in der Gemeinde ist, dann lehne ich mich jetzt vielleicht mal so ein bisschen aus dem Fenster. Und ich hoffe, ich kriege keine Rüffel später. Aber ich würde behaupten, unser größter Feind ist nicht der Tod, das ist noch ziemlich sicher, weil der ist besiegt, das haben wir gerade gelesen. Ich würde auch behaupten, unser größter Feind ist nicht die Sünde, denn die ist schon bezahlt. Ich würde auch behaupten, unser größter Feind ist nicht der Teufel und nicht die Finsternismächte, weil auch da haben wir schon gelesen, dass Jesus über den Teufel triumphiert hat. Also auch er schon besiegt ist. Ich denke, dass unser größter Feind eben unser eigenes Fleisch ist. Die eigenen Begierden, die eigenen Lüste, die in meinen Gliedern streiten. Vielleicht auch die eigenen Träume. Und die können zum Teil riesengroß werden. Also vielleicht als Vergleich, Goliath, ich habe es vorhin nur in Ellen genannt, man sagt, er war ungefähr so 2,95 Meter bis 3,40 Meter. Ich bin, wenn ich die Hand ausstrecke, 2,20, der Tisch ist Nummer 70. Also das hier oben ist ungefähr 2,80. Stell dir vor, Goliath wird hier reinkommen. Der müsste sich bücken, damit er hier überhaupt stehen kann. Und so groß ist dieser Goliath. Also ich hätte jetzt den Hut als Vergleich, aber ich wusste nicht, dass es so flach ist. Ja? Jetzt stell dir mal vor, dir steht dieser Goliath gegenüber. Und dann ist der aber auch noch ein Schrank wie sonst was und hat einen Speer wie sonst was. Dann kriegst du Angst. Der ist riesengroß. Und genauso ist es auch mit unseren Riesen. Die erscheinen uns auch riesengroß. Ich weiß jetzt nicht, was deine Riesen sind oder dein Riese ist. Vielleicht heißt er nicht Goliath, sondern vielleicht heißt er Neid. Und du kannst anderen nichts gönnen, wenn die was Schönes haben. Vielleicht ist dein Riese Zügellosigkeit und du willst nur 10 Minuten Fernsehen und es wären 2,5 Stunden draus. Vielleicht heißt dein Riese auch üble Nachrede. Aber der Chef ist halt auch nochmal so blöd. Oder er heißt Entmutigung. Und du denkst, du wärst wertlos. Oder Depression. Vielleicht nennt sich dein Riese auch Selbstverwirklichung. Oder Selbstgerechtigkeit. Und du denkst, du könntest Gott gefallen mit dem, was du tust. Ich glaube, jeder kennt seinen Riesen, seinen Goliath. Und ich würde auch sagen, es ist der größte Feind. Nicht, dass wir nicht auch Finsternismächte als Feinde haben. Aber ich glaube, es ist der größte Feind, weil ohne den da hätte der Teufel keine Macht. Stell dir vor, der Teufel, der würde versuchen, uns einzureden, dass wir nichts wert sind, aber du würdest nicht drauf hören, weil du würdest es ihm nicht glauben. Der Teufel würde versuchen, dass du schlecht über einen Bruder denkst oder über eine Schwester, aber du würdest gar nicht drauf hören, weil du liebst ihn so sehr. Vielleicht würde der Teufel versuchen, dir Menschen als Feinde zu schicken, dass die Antifa beim nächsten Mal halt nicht beim Tisch steht mit den Abtreibungsgegnern, sondern halt beim Büchertisch. Und selbst denen könntest du mit Liebe begegnen. Du hättest keine Angst vor ihnen, selbst wenn sie dir mit dem Leben drohen. Also der Teufel hat vorwiegend deswegen noch Macht oder ist deswegen auch noch, sage ich mal, unser Feind, weil er unser Fleisch nutzen kann. Weil er uns halt in den Gedanken genau dorthin bringt, dass wir fallen. Und deswegen sagt Paulus ja zum Beispiel auch, er knechtet seinen Leib. Oder sagt Jesus auch, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Deswegen heißt es auch, dass wir unseren Leib hingeben sollen, also ein Opfer, das Gott auch wohlgefällig ist. Weil sich unser Leib nun mal auch gern nicht opfern lässt. Das Schöne ist, das ist jetzt hier mein zweiter Stein, egal wie groß dein Riese ist, und ich glaube, das ist die Hauptessenz aus der Geschichte mit David und Goliath, Gott ist immer noch größer. Und Gott siegt. Und wir müssen keine Angst haben, wenn wir unseren Riesen begegnen, wenn wir Gott an unserer Seite haben. Ich will noch drei Tipps aus der Geschichte mit David und Goliath rausholen, die uns vielleicht helfen können, ein Stück weit unseren eigenen Riesen zu begegnen. Das erste ist die Einstellung von David, die er zum Kämpfen hat. Wir lesen in Vers 34, wo er davon schildert, wie sein Leben früher ausgesehen hat. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. David war kein Kampf zu klein, kein Schaf zu gering. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hättest. Ich glaube, ich wäre voll der Schisser. Also für ein Schaf wäre ich nicht nachgegangen und hätte einen Löwen erschlagen oder so. Ich hätte mir gedacht, na komm, Schwund ist immer dabei. Aber David ist anders. David kämpft auch in den kleinen Kämpfen. Und vielleicht gibt es bei dir in deinem Leben auch Schafe oder Aufgaben oder Menschen, für die du nicht jedes Mal kämpfst. Ich kenne zum Beispiel die Frage, okay, lohnt es sich überhaupt, diesen Menschen nachzugehen? Der hat doch eh kein Interesse. Jetzt war er vielleicht in der Gemeinde oder in der Jugend, jetzt ist er weg. Lohnt sich das überhaupt noch? Muss ich da hinterher? Oder lohnt sich es überhaupt, dass ich die Liedermappen ordentlich aufräume? Mei, die sind ja so wieder, also schaut's mal her, die sind ja wieder zerpflückt und das ist doch eigentlich wurscht. Oder du fragst dich vielleicht auch manchmal, hey, ist es so schlimm, wenn ich die Sünde nur mal so ein bisschen anschaue? Ich mach's ja noch nicht, aber ich schaue es mir nicht mal an. Nur mal schnuppern, so in die Richtung. Und das sind unsere kleinen Kämpfe, die uns auch wichtig sein müssen. In Sacharja 4 heißt es einmal, wer ist es, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Selbst ein geringer Anfang hat einen großen Wert. Und ich glaube bei David insofern, als dass er gemerkt hat, hey, in den kleinen Kämpfen, wo es nur mal scharf geht, da ist Gott da und hilft ihm. Und deswegen hat er Zuversicht für diesen riesigen Kampf und hat Mut und kann sagen, Gott hat mir geholfen, Gott wird mir wieder helfen. Eine weitere Sache, die ich total interessant finde, das ist in Vers 48. Da heißt es, und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Das sehen wir auch nochmal seine Einstellung zum Kampf. Er ist nicht passiv. Er versucht nicht auszuweichen, bis es gar nicht mehr anders geht, sondern er eilt entgegen und er kämpft. Und vielleicht ist das für dich ein Problem, für mich ist es eins. Ich bin so ein passiver Typ, dass ich sage, ich weiche lieber zurück. Ich versuche es lieber zu vermeiden und dann ist es manchmal aber schon zu spät. Und ich war nicht gut, aber ich habe es mal im Urlaub ausprobiert zu surfen. Und beim Surfen ist es so, wenn du da in den Wellen drin hängst, also so zwischen den einzelnen Wellen, bevor du selber eine Welle nehmen kannst, da wirken diese Wellen riesengroß. Einfach weil du gehst sozusagen in diese Tiefe rein und dann kommt die nächste Welle und die wirkt total groß. Und dann waren es aber bei mir vielleicht Wellen, die waren halt so, Also eh noch nichts Schlimmes. Und dann gibt es aber Leute, die surfen da 30 Meter hohe Wellen. Und bis du aber erstmal bei diesen Wellen bist, musst du durch ganz schön viele Wellen durch, bis du erstmal surfen kannst. Das heißt, da kommen erstmal davor 40, 50 Wellen, da musst du entweder drüber oder drunter, um überhaupt mal weit rauszukommen, weil es schwappen ja die ganze Zeit neue Wellen rein. Das ist ziemlich anstrengend. Aber das Bild, das ich bei diesem Surfen total cool finde, ist, bei den großen Wellen, da kommst du nicht mehr oben drüber, wenn du nichts machst. Wenn du da einfach nichts machst und auf deinem Brett bleibst, dann kommt diese Welle, nimmt dich und spült dich einfach wieder an den Strand. Aber, und das ist so die Technik beim Surfen, wenn so eine große Welle kommt, dann drückst du dein Brett in die Welle rein und du wirst durch die Welle durch gedrückt letztlich, weil die Welle dann einfach oben drüber rollt. Und diesen Eindruck habe ich beim David. Der ist so ein Typ, der nimmt sein Surfbrett und sticht in die Welle rein, anstatt dass er sich denkt, okay, ich warte und dann rollt die Welle über mich drüber und spült mich weg. Und das ist echt ein scheußliches Gefühl, kann ich niemandem empfehlen. Sondern er geht durch diese Welle durch. Er ist bereit, da durchzugehen. Ich muss also selber auch Schritte setzen. Ich muss selber Schritte gehen. Wenn ich zum Beispiel Probleme habe mit meinem Handy und ich habe Handysucht, das betrifft jetzt vielleicht Jüngere, aber es kann auch Ältere betreffen, ja, dann macht es doch Sinn, dass ich mir zum Beispiel eine Zeitsperre reintue. Dann wäre das doch mal ein Schritt, ein Stich sozusagen, um da voranzugehen. Wenn mich nach der Arbeit die Kinder richtig aufregen und mich immer zur Weißglut treiben und ich merke, hey, das ist für mich ein Riese, dann kann ich doch auch vielleicht da überlegen, gibt es was, was mich runterbringt, dass ich eine halbe Stunde noch spazieren gehe oder irgendwas mache, wo ich erstmal Pause habe, bevor ich dann sozusagen in den nächsten Kampf gehe. Und da sind wir auch schon bei dem zweiten Punkt, das war jetzt sozusagen der erste Tipp von David, eben die Einstellung zum Kampf. Und der zweite ist, rüste dich schon vor dem Kampf. Nicht erst, wenn es zu spät ist. David hat ausprobiert, okay, welche Rüstung passt. Er hat gemerkt, nee, diese Rüstung von Saul, das ist nicht meins. Ich gehe mit Stab und ich gehe mit 5 Steinen. Und es hat gereicht, weil Gott auf seiner Seite war. Und vielleicht müssen wir uns auch fragen, welche Rüstung passt zu mir? Wo bin ich angreifbar? Und das ist meistens, sage ich jetzt mal, in den Gedanken. Weil der Teufel genau weiß, wie wir so denken. Und der hat schon ziemlich viele Jahre Erfahrung in dem Ganzen. Das heißt, er ist auch schlauer als wir. Und deswegen kann er uns in den Gedanken immer wieder angreifen. Und vielleicht müssen wir uns einfach überlegen, wo bin ich denn angreifbar? Und wie kann ich diese Angriffe abwehren? Vielleicht kann ich manchen Gedanken vorbeugen. Vielleicht kann ich immer dann, wenn dieselben Gedanken kommen, auch mir Gedankensperren rein einbauen. Ich denke zum Beispiel, das ist absolut sinnlose Gedanken, aber ich weiß, dass ich da lang drüber nachdenken kann, das ist Skitechnik. Klingt jetzt total dämlich, aber wie man technisch gut Ski fährt. Und das ist ein Ding, da kann ich einfach viel drüber nachdenken. Ich weiß, okay, ist nicht super, aber ich weiß, wenn Gedanken kommen, die meine Riesen sind, dann kann ich an Skitechnik denken und ich werde nicht mehr dran denken. Total absurd, oder? Aber es ist so eine Art Gedankensperre. Und ich glaube, das ist auch ein Teil davon, wenn uns die Bibel sagt, wir sollen Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegenüber Christus, dass wir uns überlegen, wie kann ich sie gefangen nehmen? Oder wie kann ich sie aussperren? Was wir natürlich zum Thema Rüstung vielleicht dem einen oder anderen auch schon ins Gedächtnis ploppt, das ist die Waffenrüstung. Denn Gott gibt uns auch viel an Rüstungszeug. Aber ich habe nicht die Zeit, um auf die ganze Waffenrüstung einzugehen. Ich glaube, da gibt es aber sehr viele Predigten auch online. Das heißt, wenn du dich mehr mit der Rüstung beschäftigen willst, dann such dir unbedingt noch Predigten dazu. Ich will dir nur einen interessanten Aspekt in der Waffenrüstung noch mitgeben. Und dazu schlagen wir Epheser 6 auf. Hier ist natürlich auch wieder interessanterweise das Bild von einem Krieger, von einem Soldaten. Das ist unser Job, ja. Und dann gibt es verschiedene Teile. Ja, es gibt die Stiefel, das ist die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Es gibt den Helm des Heils und den Schild des Glaubens, ja, wo wir diese Pfeile auch auslöschen können. Also da kann man jetzt ganz, ganz viel drüber machen. Die Zeit, die habe ich nicht. Ich will nur einmal die Frage stellen, wie ziehe ich diese Waffenrüstung an? Wie kann ich all diese Teile anziehen? Wie werden sie wirksam? Weil nur weil ich die Rüstung im Schrank hängen habe, bringt sie mir noch nichts, wenn ich auf dem Schlachtfeld stehe. Ich muss ja anziehen. Und das lesen wir eigentlich erst in den Versen danach. Da geht es darum, alles, was wir anziehen sollen, ja, also ergreift den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und dann heißt es bei mir, in dem, also dadurch, dass ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wir ziehen also die Waffenrüstung an, indem wir zu jeder Zeit beten. Es ist das Gebet, das uns rüstet. In dem Lied heißt es, wir sind die Armee, die auf Knien kämpft. Ich finde das Bild sehr schön. Und es gibt eine Geschichte von Spurgeon, die kann ich jetzt sinngemäß wiedergeben. Spurgeon war ein Prediger in England, wo sich echt Tausende bekehrt haben. Der hat gepredigt, eine Predigt, und dann haben sich Tausende bekehrt. Und man fragt sich, hey, wie funktioniert sowas in solchen Kämpfen? Ist doch genial. Und er wurde mal gefragt nach so einem großen Vortrag, wieso klappt es? Wieso funktioniert es bei dir so in die Richtung? Und er sagt, naja, während hier oben Tausende sitzen und zuhören, knien unten im Keller Hunderte und beten. Also die Gemeinde hat gebetet, während oben Spurgeon seine evangelistischen Predigten hält. Und wie sieht es da bei dir aus mit dem Gebet? Hatten wir auch auf der Gemeindefreizeit sogar eine Umfrage, wie viel betest du? Wie sehr bestimmt Gebet deinen Tag? Wie oft sieht man dich in der Gebetsstunde? Donnerstagabend. Das ist jetzt ein Thema, das für mich sehr, sehr rügend ist, weil ich echt so in den letzten Wochen gemerkt habe, Gott hat mich da total geschimpft, der hat mich so richtig zurechtgebogen. Mir sind immer mehr Ausreden ausgegangen, warum ich nicht in die Gebetsstunde gehe. Ich habe immer ewig lang nach Ausreden gesucht und schon langsam merke ich, ich habe keine mehr und jetzt muss ich einfach in die Gebetsstunde gehen. Aber genau das ist da, wo unser Kampf auch gewonnen wird, im Gebet und auch im persönlichen Gebet daheim. Ein dritter Tipp noch, und das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste. Und das haben wir mit dem Gebet auch schon so ein bisschen abgehakt. Der größte Unterschied, den wir bei Samuel und Saul sehen, da gehen wir nochmal vielleicht einmal zurück in 1. Samuel. Das sehen wir im Kapitel davor, in 1. Samuel 16, ab Vers 13. Weil ich finde, der Kontrast zwischen dem David, der so mutig ist und vorangeht, und dem Saul, der sich fürchtet und nicht kämpft, der ist so groß in dieser Geschichte. Und wir lesen davor, warum. In Vers 13, da heißt es, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Wir haben schon viel über Saul gehört, aber hier haben wir echt ein wichtiges Kriterium. David hat den Geist Gottes und Saul hat diesen Geist nicht mehr. Er ist gewichen und stattdessen ist sogar noch ein böser Geist gekommen. Und Davids Mut hängt total zusammen damit, dass er den Geist Gottes hat. Im Alten Testament war es anders. Ja, da hat Gott seinen Geist ausgeschickt und manchmal wieder zurückgenommen. Und wir haben den Geist ohne Maß. Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Das bedeutet, wir haben sogar eigentlich noch mehr, als David vielleicht hat. Das ist ein Riesensegen, das ist ein Riesengeschenk, dass wir diesen Beistand haben. Wir haben diesen Geist der Hoffnung. Und in Galater 5, da lesen wir auch, wir leben im Geist. Ja, wir haben Leben bekommen und jetzt sollten wir auch im Geist wandeln. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist das, wo uns Jesus schon errettet hat, und das andere ist jetzt auch dementsprechend dann zu leben, also zu wandeln. Da heißt es in Galater 5, auch noch weiter, in Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. So können wir unser Fleisch besiegen, im Geist zu wandeln. Es ist also die Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben. Es ist, dass wir immer wieder uns darum bemühen, dass die Beziehung zu Jesus rein ist, dass wir Sünde auch vor ihn bringen, dass wir uns vergeben lassen und dass wir seine Nähe suchen. Es ist das Gebet, das hatten wir gerade davor schon, dass wir Jesus suchen von ganzem Herzen, ihn als Person, ihn als Gott. Und deswegen sagt er zum Beispiel auch, hey, bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr gute Frucht. Oder heißt es einmal in Philipper, dass Gott das Wollen und das Vollbringen schenkt. Er ist letztlich der, der den Sieg auch bei uns bewirkt. Wir müssen Jesus mit in unsere Kämpfe nehmen. Vielleicht in den Situationen, in den Kämpfen, wo du mit den Gedanken kämpfst, dich mal zu fragen, okay, oder Jesus besser zu fragen, warum handle ich gerade so, warum denke ich gerade so, was ist der Grund dafür? Weil für viele Gedanken und für viele Emotionen gibt es immer einen guten Grund. Vielleicht auch was dir fehlt. Vielleicht fehlt dir Zuneigung. Und dann kannst du die bei Jesus finden, weil Jesus gibt sie dir. Jesus hat schon gesiegt, das hatten wir hier an dem großen Stein. Und ich muss vertrauen, dass er mir diesen Sieg auch mitgeschenkt hat. Ich muss darauf vertrauen, dass ich am Kreuz mit dran gekreuzigt bin, heißt es einmal, und dass ich tot bin für die Sünde. Und dafür muss ich mich halten. Dann kann Sieg kommen. Einmal noch geht es in Hebräer 10. Da heißt es ab Vers 38. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Der spricht hier zu Christen. Und es gibt zwei. Es gibt die, die feige zurückweichen, und es gibt die anderen, die nicht feige zurückweichen. Und da steht jetzt interessanterweise nicht, wir gehören zu denen, die mutig vorangehen. Das steht da nicht drin. Aber das wäre ja eigentlich so, sage ich mal, der gute Gegensatz. Das steht da nicht. Sondern da steht drinnen, wir gehören zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Das ist Mut. Das ist Stärke. Das ist Vorangehen. Letztlich ist der Kampf und das Mut immer eine Frage des Vertrauens. Vertraue ich Gott und nicht vertraue ich mir? Und das sehen wir bei David. Das war immer in seiner Aussage drin. Er hat nie gesagt, hey, ich habe gegen den Bären und gegen den Löwen gewonnen, deswegen werde ich auch gegen diesen Philister gewinnen. Er hat gesagt, weil Gott geschmäht wurde, deswegen wird Gott mir helfen. Und wird Gott hier siegen. Ich habe 5 Steine dabei, wie beim David. Und ich hoffe, dass sie uns auch ein kleines Rüstzeug geben können für unsere eigenen Kämpfe. Der erste Stein, der war bei David der wichtigste und der ist auch bei uns der wichtigste, weil der hat Sieg gebracht. Ja, das ist, dass Jesus der Sieger ist, dass der Sieg schon dasteht. Ein zweiter Stein von heute ist, dass wir aufwachen müssen, dass uns klar sein muss, es ist Krieg, Soldat, Zeit zu kämpfen. Dritter Stein, kämpf auch die Kämpfe im Kleinen. Fang da an. Vierter Stein steht für die Ausrüstung, dass wir uns schon vor dem Kampf auch gut rüsten. Vor allem im Gebet. Und der letzte Stein, und der hängt wieder sehr stark zusammen mit dem ersten, der ist, dass wir auf Gottes Kraft vertrauen, weil er der Sieger ist. Und bei aller Rüstung und bei aller Vorbereitung, die wir jetzt machen können, die wir mitnehmen können, die du dir vielleicht auch mitgenommen hast, dann muss uns immer eins klar sein, und das lesen wir in Vers 47, damit will ich jetzt auch abschließen, im 1. Samuel wieder zurück in Kapitel 17. David war es klar. Und ich hoffe, dass wir das auch in den nächsten Tagen echt erleben dürfen als Gemeinde. Da heißt es in Vers 47, und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieße rettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus, wir staunen, wenn wir sehen, wie du am Kreuz gesiegt hast. Herr, wir wollen immer wieder zum Kreuz zurückkommen und wir wollen es auch für uns annehmen. Wir wollen Teil an diesem Sieg auch haben. Und wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir in den eigenen Kämpfen mit unseren Riesen, dass wir da nicht versucht sind, auf eigene Kraft zu arbeiten oder die Waffen dieser Welt zu nehmen, sondern dass wir auf dich schauen. Wir wollen in inniger Gemeinschaft mit dir leben. Wir wollen unser Herz dir zuwenden. Herr, schenk du doch Sieg über unsere Feinde. Amen.